What's up?
This is a ride that is absolutely breathtaking.
Et la victoire de San Bélez, le maillot vert.
Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
The absolute fury
of the man who wanted the yellow jersey. Fahrer mit einem weißen Kreuz. Gewinnen können. Aber dann kommt Wort von Arzt. Alles egal. Er holt sich seinen zweiten Etappensieg auf der 20. Etappe der Tour de France 2021. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Jonas Bayer und heute mit mir dabei Thomas Gerling.
Ich grüße dich, Jonas. Ja, wir sind vor den Toren Paris. Es ist durch. Wir haben das Zeitfahren hinter uns. Der Gesamtsieger steht fest. Es war sehr spannend die letzten 2 Wochen und 5 Tage, aber am Ende überraschenderweise Tadej Pogacar gewinnt die Tour.
Ja, es war zumindest spannend bis zum Tag 7 oder wann war
ich glaube tatsächlich die 5. oder 6. Etappe schon, aber ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, es war aber natürlich dennoch spannend, vor allem um die hinteren Plätze, wollen wir gleich alles hier einsortieren und so weiter, wollen wir uns drum kümmern, wer welchen Platz gemacht hat, was war die größte Überraschung, vor allem im Zeitfahren nochmal. Aber Thomas, lass uns zuerst wie immer auf die Kultur schauen.
Ja, es ist ganz interessant, weil in Saint-Emilion, wo das Ziel war beim Zeitfahren, das ist natürlich auch ein riesen Weinbaugebiet, wie gefühlt eh halb Frankreich. Aber das ist ganz interessant, wenn man sich ein bisschen einliest. Es gibt da ganz viele verschiedene Klassifikationen von Wein und Besonderheiten. Und da gibt es das per staatlichem Erlass und hier muss nochmal was überarbeitet werden und hier wird eine Klassifizierung entzogen. Und ein Wein, der La Mondette, der hat immer Schwierigkeiten gehabt, so wie ich das gelesen habe mit den Klassifizierungen. Und wurde deswegen als Garagenwein verkauft und hat damit aber sehr hohe Preise erlangt. Und fragst du dich auch, was ein Garagenwein ist, Jonas?
Le regard au-dessus de la guidoline.
Garagenweine sind Weine, die mit höchstem Qualitätsanspruch von sehr kleinen Weingütern produziert werden. Typischerweise zeichnen sich Garagenweine durch sehr geringe Hektarerträge, höchstmögliche Reife des Lesegutes, starke Konzentration des Mostes und extremen Einsatz neuer Barrique-Fässer aus. Die Weine folgen dabei eher einem internationalen Stil als dem Ziel bestmöglicher Typizität und dem Ausdruck des Terroirs. Garagenweine sind zurzeit Kult in der Welt der Weinkenner und Feinschmecker. Aufgrund der geringen Produktionsmengen kommen sie so gut wie nie in den normalen Handel. Man findet sie auf den Weinkarten von Feinschmeckerlokalen und sie werden auf Auktionen oft für 1000 Euro pro Flasche oder gar mehr versteigert.
Das ist mir zu viel. 1000 Euro würde ich nicht bezahlen.
Ah, für so einen ganz feinen Tropfen? Für einen ganz besonderen Anlass? Vielleicht hat sich Tadej oder Wout gestern noch einen mitgenommen. Weißt du, wenn du so eine Etappe gewinnst, dann mal so ein Wein. Ja, ich muss sagen, so ein Garagenwein, das hätte mich jetzt eher abgeschreckt. Bei Garagenwein, da denke ich an zwei, also irgendwie Garagenwein, erstmal denke ich hier, du bist bei so einem Silicon Valley Firma vor 30 Jahren, die so eine Computerfirma aufgemacht haben und so mit ganz dicken Horngläserbrillen in der Garage irgendwie auf den Computern irgendwas gemacht haben. Wenn ich das auf Wein übertrage, stelle ich mir dieselben Typen Menschen vor, die irgendwie so halb hygienisch Wein herstellen. So würde ich es mal formulieren. Und ich würde jetzt nicht, wenn der sagt, hey, das ist ein Garagenwein, der kostet 1000 Euro, ich würde ihn nicht kaufen.
Du warst ja jetzt im Urlaub in Kroatien und als ich da dort mal war, da habe ich auch in einer sehr großen Plastikflasche von dem Vermieter des Hauses, in dem wir damals waren, auch einen roten Wein hingestellt bekommen. Und so war genau deine Beschreibung, wie der auch dann geschmeckt hat. Also so halbgar zusammengemanscht, ich weiß nicht, ganz, konnte man ehrlicherweise nicht trinken.
Ja, ich war in Kroatien, das stimmt tatsächlich. Und ich muss auch, bei Getränken muss ich auch sagen, Entschuldigung an alle kroatischen Freunde oder Hörer. Also, was man da bekommt, man hatte so ein bisschen diesen Urlaubsfeel und wir haben so mal einen Aperol Spritz. Ich habe gemerkt, den überlässt man lieber den Italienern, die können das besser. Und auch diese Hausschnäpse, die du dann teilweise vielleicht im Lokal bekommst, na, nicht so ganz meins. Also, es ist eher so die Kategorie blind machen.
Gut, da wollen wir uns hier in Süddeutschland nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil jeder, der hier wohnt, wahrscheinlich ist es im Norden ähnlich, da habe ich keine Erfahrung, weiß, dass selbstgebrannte Schnäpse meistens auch nicht das Wahre sind, sondern eher desinfizieren in Richtung Magen.
So ungefähr. Aber kommen wir zurück zum Zeitfahren.
Zurück zum Zeitfahren. Ich würde Folgendes vorschlagen, Thomas. Zeitfahren ist immer ein bisschen schwieriger zu analysieren, drüber zu sprechen. Lass uns erstmal über die reine Etappe sprechen und dann, was damit passiert ist im Gesamtklassement. Ich habe es vorher schon gesagt, zum ersten Mal ist es sehr auffällig, dass 4 Dänen unter den Top 10 sind. Kasper Asgreen auf 2, Vingegaard auf 3, Mikkel Bjerg auf 7 und Magnus Cort auf 9. Die haben ein sehr, sehr gutes Zeitfahren abgeliefert, alle zusammen. Bahnvierer werden nicht alle dabei sein, aber da wären sie auf jeden Fall ein Thema gewesen. Wie hast du es eingeschätzt, gerade dass so viele Rouleure es jetzt noch reingeschafft haben? Haben die einfach genug Pause gemacht über die letzten Wochen oder sind die einfach noch so stark, dass sie es eh durchziehen können?
Ich glaube, sie sind einfach per se so gut. Also es sind halt einfach alles richtige Tretviecher, muss man so sagen. Jonas Vingegaard würde ich da fast ein bisschen ausnehmen.
Der wiegt, glaube ich, keine 60 Kilo.
Genau, also was ich lese, hat er irgendwie 59 Kilo oder so. Das muss ich sagen, das überrascht mich tatsächlich schon, dass der dann auf so einem langen Zeitfahren, das jetzt nicht besonders viele Höhenmeter hat, würde ich mal sagen, dass er da so performen kann. Aber es ist einfach krass. Aber die anderen, also gerade die Leute, die du da hast, Kasper Asgreen, das ist schon eine brutale Maschine. Da habe ich gestern auch lustigerweise eine Diskussion irgendwo gelesen, auf Twitter wahrscheinlich, wie jemand gefragt hat, ja, Jonas Vingegaard, der wird schon für Dänemark bei Olympia auch sein. Und dann so, ja, nee, der ist noch nicht im Aufgebot. Und so, was? Der wird Dritter bei einer Tour de France-Etappe, warum ist der nicht dabei? Naja, Kasper Asgreen. Also das ist auch schon einfach eine Ansage, die sie da hingestellt haben. Die haben schon brutale Fahrer, dazu kommen ja dann, es war ganz lustig gestern, die anderen roten Flaggen mit weißem Kreuz. Also zwischenzeitlich hattest du ja die Top 5 nur aus roten Flaggen mit weißen Kreuzen. Da kamen die zwei Schweizer, Küng und Bissiger, noch dazu, die ähnliche Typen sind. Aber ja, das gerade zu Dänemark, das, du hast es ja im Vorgespiel schon gesagt, das wäre eigentlich mal eine Recherche wert, weil das kann kein Zufall sein. Wenn du bei der Bahn-WM letztens, haben sie ja die Vierer-Wertung auch da klar gewonnen und dominieren das da einfach. Und sie sind für ein ja nicht allzu großes Land, sind sie im Zeitfahren schon sehr, sehr gut. Und das, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Das scheint da einen sehr hohen Stellenwert zu haben. Oder es wird einfach der Fokus darauf gelegt oder wie auch immer. Aber sie haben einfach sehr, sehr gute Zeitfahrer. Eine Teamwertung, eine Nationenwertung würden sie gewinnen.
Ich gehe auch davon aus. Wobei man natürlich sagen muss, die Slowenen könnten da auch mit reinhalten. Moritz ist zwar heute Drittletzter geworden, aber ich gehe davon aus, der hat es nicht wirklich versucht. Und mit Pogacar und Roglic plus vielleicht Jan Tratnik, der auch ein sehr guter Zeitfahrer ist, würden sie auch vorne reinhalten können. Ich finde, was man kann zum Beispiel die beiden Schweizer sehr unterschiedlich bewerten. Stefan Küng wird Vierter mit 38 Sekunden Rückstand und Stefan Bissiger Fünfter mit 44 Sekunden Rückstand. Und aus meiner Sicht ist es für Stefan Bissiger ein großer Erfolg. Erste Tour de France, 22 Jahre alt, erste richtige Profisaison. Für Stefan Küng dagegen ist es keine. Aus meiner Sicht fehlt ihm immer irgendwas, um ein Zeitfahren zu gewinnen. Und er ist ein ganz klarer Zeitfahrer. Das ist seine Chance, eine Etappe zu gewinnen bei einer Tour de France. Und 38 Sekunden ist dann doch sehr, sehr viel für einen Spezialisten.
Ja, absolut. Ist tatsächlich sehr, sehr viel. Man muss auch einfach sagen, wie viel Wout besser war als alle anderen, weil er hat 38 Sekunden auf Wout, aber auch Asgreen, der auf 2 ist, hat noch 21 Sekunden Rückstand auf Wout van Aert. Also Wout van Aert hat das einfach in einer anderen Liga gemacht, aber das ist da total interessant, wenn man sich da die Zwischenzeiten einfach nochmal anschaut. Lass uns jetzt schon mal auf Zeiten schauen.
Stravazen, qui pédale beaucoup, gagne.
Ja, und das ist relativ gut erkennbar, woran das liegt, wer dieses Zeitfahren gestern gewinnt und wer eben irgendwie absagt, weil, klar, Zeitfahren könnte man jetzt einfach sagen, du musst einfach konstant lange hohe Watt fahren können. Und bei Stefan Küng ist das ganz klar zu sehen, wo der dieses Zeitfahren verloren hat. Er war auf, bei der ersten Zeitmessung war er noch Zweiter, 3 Sekunden nur hinter Wout van Aert. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Vergleich mit Vingegaard nimmt, Küng 10 Sekunden Vorsprung. Bei der zweiten Zeitmessung war Küng dann schon 3 Sekunden hinter Vingegaard und bei der dritten Zeitmessung war er dann 10 Sekunden hinter Vingegaard. Nee, warte, sorry, jetzt bin ich falsch. 15 Sekunden sogar hinter Vingegaard letztlich, die er da einfach die Zeit verloren hat und war auch eben dann diese 40 Sekunden langsamer als Wout. Er hat sich auch in einem Interview danach geäußert, dass er eben meinte, er hat sich sehr viel vorgenommen, er hat sich sehr auf die Zeitfahren fokussiert und war dann vielleicht diese klassische, ja, nennt man es jetzt übermotiviert, wie auch immer. Also er hat zu viel Energie am Anfang verschwendet und ist hinten raus ein bisschen eingegangen. Und da spielt auch mit rein, wenn man sich den Kurs anschaut. Es waren am Anfang so ein paar Kurven drin und hier und weg. Und die letzten, ich würde mal behaupten, die letzten 3-4 Kilometer circa, die gingen dann eigentlich nur noch geradeaus. Das ist sogar mehr, ja, 5 Kilometer circa. Da ist kaum noch eine Kurve drin. Es geht dann ein Stück weit auch immer so mit 1 oder 1,5% leicht bergauf. Und das ist das klassische Ding, wo du auf dem Zeitfahrer, du nimmst den Kopf maximal runter, du achtest auf keine Kurven mehr und trittst einfach nur noch rein, was geht. Und wenn du da, wie Küng gesagt hast, hinten raus einfach keine Energie mehr hast, verlierst du da einfach unfassbar viel Zeit. Und Küng war ja lange quasi ähnlich wie die anderen Top-5-Fahrer und hat hinten raus einfach die meiste Zeit verloren. Und da hat man jetzt nämlich auch noch die Zahlen. Wenn ich mal auf Mattia Cattaneo zum Beispiel schaue, der ist am Ende Sechster geworden. Ist der Einzige, der mit Wattzahlen hochgeladen hat. Es sind 415 Watt im Schnitt, was für einen Fahrer, der auch jetzt nicht so viel wiegt, also ca. 67 Kilo, schon ziemlich, ziemlich stabil. Also es ist eine Durchschnittsleistung schon knapp über den 6 Watt pro Kilogramm. Aber jetzt nehmen wir einfach mal nur die letzten, nehmen wir mal nur dieses gerade Stück, diese letzten Kilometer, dann sind schon 440 Watt. Also da hat er einfach nochmal im Schnitt 30 Watt mehr getreten als über die gesamte Strecke. Und das ist ganz klar zu erkennen, wo Stefan Küng zum Beispiel dieses Zeitfahren, es ist immer schwierig zu sagen, wo er das verloren hat, aber wo er einfach dann der größte Abstand oder wo der Unterschied war, zu jemandem wie Wout van Aert. Und bei Wout van Aert beobachte ich das schon länger. Ich glaube, ich kenne keinen Fahrer, der so wie eine Maschine einfach konstant sein Ding durchziehen kann wie er. Und das kommt bei so einem Zeitfahren dir natürlich enorm entgegen. Der ist auch am Ventoux und bei allen Bergen, die der gefahren ist, der nimmt keine Spielchen mit, der schaut ständig auf seinen Computer, schaut auf die Zahlen und fährt da streng nach dem, was er kann. Und das funktioniert. Und beim Zeitfahren zieht das halt einfach von vorne bis hinten durch und gewinnt so mit 21 Sekunden Vorsprung auf Kasper Asken. Der Mann ist dann einfach nicht nur eine Maschine, was er leisten kann, sondern glaube ich auch einfach von seiner Denkweise.
Thomas, ich glaube, wir beide haben auch über die Mont Ventoux-Etappe zusammen gesprochen, die er gewonnen hat. Wenn nicht, korrigiere mich, oder ist egal.
Ja, doch, aber doch,
ich glaube schon. Ich glaube, da haben wir das genau so beschrieben. Da hat er das exakt schon so gemacht. Er hat einfach nur auf seinen Computer geschaut und er wusste genau, was er fahren kann über diese Distanz. Und der hat er gemacht und dann hat es am Ende gereicht. Und man sieht es einfach, wie wichtig so eine Krafteinteilung auch ist. Jetzt bin ich ein reiner Hobbyfahrer, aber ich kann mir nur vorstellen, wie es sein muss, diese 1-2% ansteigend zu treten und immer müder zu werden. Also wenn du merkst, du kannst nichts mehr zulegen und also ich kenne das dann, wenn man so leichte Anstiege fährt, man wird immer langsamer und man kann nichts dagegen tun. Egal, wie sehr man dagegen ankämpft.
Ja, auf dem Zeitfahrrad würde ich jetzt mal behaupten, sind so Anstiege bis 2 bis 2,5% eigentlich tatsächlich zu vernachlässigen, weil du da schon so schnell bist und wenn du da geht's dann einfach so viel um Aerodynamik. Ich glaube, die spürst du gar nicht so sehr. Ja. Also ob du auf der Ebene fährst oder so geht's mir persönlich zumindest oder jetzt auf 1,5 bis 2% fährst, spielt nicht so die Rolle. Also vielleicht bist du ein bisschen langsamer, aber ich glaube, bei dem Kurs war es dann eher so, dadurch, dass du kaum Kurven hast und einfach den Kopf runternehmen kannst, bist du da hinten raus tendenziell vielleicht sogar nochmal schneller, weil diese leichte Steigung nimmt dir gar nicht mal so viel weg. Also klar, wenn das 2% bergab gehen würde, würdest du deutlich schneller sein. Aber wenn du da einfach ganz extrem auf deine Haltung achtest, also Schultern zusammen, Kopf runter, alles eng machst, dann wirst du da so schneller. Und ich glaube, dass diese Ansteigung, würde ich jetzt zumindest behaupten, hinten raus gar nicht mehr so das Problem ist, sondern einfach dieses, keine Kurven mehr, es wird nicht mehr technisch. Du kannst jetzt wirklich, du weißt, es sind nur noch 5 Kilometer, das fahren die ja dann in 6 Minuten. Kopf runter, Kopf aus und einfach treten bis zum Kotzen, blöd gesagt. Und da merkst du es halt sofort, wenn da dann kaum noch Energie da ist, wenn es nur noch um All-Out geht und du keine Kurven mehr hast, wo du vielleicht mal kurz dich ein bisschen erholen kannst oder wie auch immer, ja, da gehst du dann einfach ein und dann verlierst du immer Stück für Stück immer weiter als eine Sekunden.
Muss ich mir doch mal ein Zeitfahrrad kaufen, damit ich das nachvollziehen kann. Ah, ich glaube, es ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Das sei alles dahingestellt. Mattia Cattaneo hast du schon erwähnt. Platz 6 am Ende. Sehr gutes Zeitfahrergebnis auch für ihn. Tadej Pogacar auf 8. Eine Minute hinter Wout van Aert. War er einfach müde oder hat er einfach sich gedacht, ich will ins Ziel kommen, kein Crash in den Kurven, nehme ich Geschwindigkeit raus?
Also so wie ich das gesehen habe, würde ich behaupten, ist Tadej Pogacar nicht 100% gefahren. Warum auch? Also ich glaube tatsächlich auch, dass er, also selbst wenn er volles Risiko gegangen wäre, glaube ich, wäre es schwierig geworden gegen Wout van Aert für ihn auch. Aber gut, bei einem Zeitfahren kann man Pogacar tendenziell auch alles zutrauen. Aber warum sollte er auch Risiko nehmen? Also ich glaube, dass das gestern mehr das Ding war, okay, er hat seine, drei Etappen hat er schon gewonnen, oder? Die beiden Berge? Ja, genau.
Er hat
schon seine 3 Etappensiege, er hat das erste Zeitfahren gewonnen. Warum soll er jetzt nochmal da Vollgas fahren? Und warum soll er das gelbe Trikot einfach auch riskieren? Ich glaube, dass dann, und das reicht schon, wenn du dann 5% rausnimmst, wenn du in den Kurven nicht mehr volles Risiko fährst, wenn dir hinten raus auch deine Haltung nicht mehr ganz wichtig ist. Und er hat auch, glaube ich, nochmal einen Schluck getrunken zwischendurch an der Stelle, wo ich behaupten würde, ja, das hätte man auch irgendwie effizienter lösen können. Also, so wie es ich gesehen habe, ich habe jetzt nichts gelesen oder gehört von ihm, ist er nicht voll gefahren. Und er kommt immer noch auf Platz 8 rein. Also, ja, es sind am Ende 57 Sekunden Rückstand auf Wout, aber also, ich würde einfach behaupten, dass der einfach nur noch 90% gefahren ist, kein Risiko mehr und das reicht ja auch vollkommen.
Bin ich voll bei dir. Erklär mir das, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. An welcher Stelle kann man effizient trinken?
das ist eine gute Frage. Also tendenziell machst du es, also Aerodynamik ist ja in so einem Zeitfahren erstmal das Wichtigste. Und es gibt Stellen, wo du vielleicht nach einer Kurve kommst oder wo du sagst, du musst eh rausnehmen oder dann vielleicht doch mal einen Anstieg, von dem es gestern wahrscheinlich nicht so viele gab, wo du halt nicht sagst, okay, jetzt rollst du hier gerade richtig schnell mit 50 km/h dahin. Wenn du jetzt halt deinen Oberkörper aufrichtest oder wie auch immer, dann kriegst du so viel mehr Windwiderstand. Deswegen würde ich behaupten, an einem kurzen Anstieg da vielleicht mal kurz was trinken oder wenn du halt vielleicht gerade in einer kurvigen Strecke bist, aber nicht gerade lenken musst. Aber ich glaube, er hat dann auch kurz vor dem Ziel nochmal was getrunken, wo es eben dieses geradeaus, Kopf runter und nur noch treten ist. Ist schwierig zu sagen. Also ich habe jetzt den Kurs dazu auch zu wenig gesehen, um da das gut einordnen zu können. Aber tendenziell trinkst du da, wo du am langsamsten bist, würde ich mal behaupten.
Beweist nur, wie viel man auch über so ein Zeitfahren nachdenken muss. Also wir hatten hier ja schon öfter darüber gesprochen, wie genau die sich das einteilen, wann welcher Gang, wann wie viel Watt und so weiter. Das ist ja nicht eine Wattzahl durchgängig, sondern die teilen sich das ja ein. Auch haben wir, glaube ich, beim Giro lang drüber gesprochen, wie man sich so eine ganze Etappe einteilen muss, gerade 35 Minuten fahren. Da geht man natürlich manchmal auch drüber, sieht man an den Gesichtern, selbst bei denen, die relativ weit hinten gelandet sind, dass sie trotzdem kaputt sind. Und muss man sich gut einteilen. Für mich noch auffällig, Brandon McNulty scheint sich wieder erholt zu haben, Platz 11. Dylan van Baarle, bester Ineos-Fahrer, das finde ich überraschend, auf Platz 10. Die sind normalerweise weiter vorne zu erwarten. Und Bruno Amirai fand ich noch beeindruckende Leistung von Groupama FDJ. Ist auf Platz 12 angekommen. Wir erinnern uns alle, er hat, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Bergetappe, da ist er einmal, glaube ich, 100 Kilometer von vorne gefahren.
Für David Gaudu. Ja, genau. Also, ich weiß tatsächlich auch gerade nicht mehr, aber das... Weil da müsste auch die gewesen sein, wo es dann auch eine Gruppe gab, oder? Er hat auch die Gruppe da angeführt.
Ja.
Ich kann es ja gar nicht mehr sagen.
Ja, ich auch nicht.
Aber genau, da ist er mir auch aufgefallen, als er alles von vorne gefahren ist und sogar, glaube ich, Wout van Aert. Ich glaube, hat nicht auf der Etappe Wout van Aert die kämpferischsten Fahrer bekommen und meinte dann aber auch, ey, also er hat es eigentlich nicht verdient, weil Bruno Arimal hat so viel mehr gemacht als er. Also vielleicht war es sogar die Ventoux-Etappe. Nee,
das war eine mit mehr Bergen. Muss irgendwie anders gewesen sein. Alles egal. Dahingestellt, da ist er mir aufgefallen, scheint ein gutes Training gewesen zu sein für dieses Zeitfahren. Lass uns rüber switchen zum Gesamtklassement, für das war es ja auch relevant. Da zählen natürlich nicht immer nur die Einzelwertungen auf der Etappe, sondern man muss es dann irgendwie in den Gesamtkontext einstellen. Die erste Frage war ja, Vingegaard gegen Carapaz. Ich glaube, da haben wir uns alle für Jonas Vingegaard entschieden. Und so kam es auch, hat Richard Carapaz nochmal ordentlich Zeit abgenommen, ist jetzt mit über 1,5 Minuten vor Richard Carapaz auf Platz 2 gelandet. Das Ganze ins Gesamtkontext einzuordnen, werden wir, glaube ich, nochmal machen. Aber muss man schon nochmal sagen, dass es seine erste Tour de France ist und er tatsächlich über 3 Wochen eine fantastische Form gehalten hat.
Ja, es gab, glaube ich, auch, ich habe es gestern gelesen, leider habe ich jetzt die Zahlen gerade nicht mehr ganz drauf, aber glaube ich erst 3 Fahrer oder 4, die bei ihrer ersten Tour de France direkt aufs Podium gefahren sind. Einer davon war zum Beispiel Tadej Pogacar, letztes Jahr, erinnert man sich vielleicht, und jetzt eben Jonas Vingegaard direkt auf Platz 2.
Egan Bernal hat es nicht auch geschafft, haben wir schon mal hier gesagt. Ja. Der ist
der Versager.
Ja, so ein Loser. Aber
Vingegaard ist wirklich brutal und wir werden ja auch morgen dann noch oder übermorgen nochmal die ganze Tour recappen. Aber so viel muss man auch einfach nochmal sagen, als eigentlicher starker Helfer, ich wusste nicht mal davor, also ich hätte ihn vor der Tour, na gut, vor der Tour war für mich echt die Frage, welcher ist der wichtigere Helfer, Vingegaard oder Kuss oder Kass? Und am Ende fährst du als Helfer, der irgendwie ja auch erst nach Tag 4 oder Tag 5 weiß, okay, jetzt bin ich hier der Kapitän, jetzt muss ich liefern, zieht das so stark durch, wird am 20. Tag beim Zeitfahren auch einfach nochmal Dritter insgesamt, also das ist brutal stark. Und wie du sagst, vor Carapaz, der einfach der Kapitän von Ineos ist, was eine brutale Mannschaft ist, der Carapaz, der deutlich erfahrener ist, am Ende in jedem direkten Duell war er einfach stärker. Und da ist dieses klassische sportliche Ding, er ist einfach best of the rest. Also klar, Pogacar sind ja am Ende 5 Minuten vor Vingegaard, das ist eine andere Liga, aber von dem Rest ist Vingegaard einfach besser als Kelderman, besser als Enric Mas, besser als Rigoberto Urán, die hatten alle ihre Schwierigkeiten und Vingegaard ist einfach so konstant stark durchgefahren, konnte auf beiden Bergankünften Carapaz nochmal distanzieren, aber vor ihm landen. Ja, das ist unfassbar. Also du musst ja eigentlich da schon wieder die Frage stellen, wenn er das behaupten kann, wie gehst du mit so einem Turnier, mit so einem Team in die nächste Tour de France? Das wird die nächste Frage sein. Ist es dann so ein bisschen Ineos-like? Du hast jemanden, der Zweiter bei der Tour wird und dann aber einfach nur noch der Helfer ist. Hast du dann so eine Doppelkapitänsrolle?
Ich kann dir sagen, was nie wieder passieren wird. Er wird nie wieder warten müssen auf Primoz Roglic, wenn er stürzt. Wenn man das nochmal rausrechnet, wäre er so nochmal 1,5 Minuten vor Richard Carapaz mehr. Also er hätte ja 3 Minuten Vorsprung auf Richard Carapaz. Weil das war einfach, im Nachhinein war das eine sehr merkwürdige Aktion.
Ja, die Tour war insgesamt, muss man, aber lass uns da doch auf ein Gesamtrecap kommen, weil die Tour hat sich ja insgesamt in den ersten Tagen sehr viel verschieden. Nochmal aufs Zeitfahren. Und auch das ist schon so ein bisschen ein kleiner Teil Gesamttour. Ben O'Connor auf Platz 4, ein Fahrer von Age d'Isère, wird im Gesamtklassement Vierter. Es sei für mich jetzt schon die Überraschung der Tour, muss ich fast sagen. Dass der sich so stark hinten raus nochmal hält, bei den Bergankünften, beim Zeitfahren. Er hat nur 20 Sekunden auf Keldermann verloren im Zeitfahren.
War auch richtig knapp
Platz,
am Ende.
Platz 4 noch retten.
11 Sekunden ja, Vorsprung hat er knapp. Jetzt
auf absolut. Keldermann. Absolut, aber es ist einfach, sorry, aber fucking Ben O'Connor. Also vor der Tour hättest du gesagt, tipp mal Top 10. Irgendwelche Leute, ich glaube, wer hätte da Ben O'Connor in die Top 10 getippt?
Ja, und Top 10 hätte man vielleicht tippen können, aber nicht Top 4.
Ja.
Und nicht, dass er den Platz gegenüber Wilco Keldermann im Zeitfahren verteidigt. Das ist schon eine Situation, die man nicht vorhersehen konnte.
Gut, wenn ich auf seine Ergebnisse schaue, was ist er bisher gefahren? Er ist eine gute Tour de Romandie und Dauphiné gefahren, da wird er 6. und 8. im Gesamtklassement. Aber bei der Tour de France, wo du einfach so viele Fahrer hattest, die da einfach vorne landen können. Plus, schau dir mal die Teams an. Also, erster UAE, Pogacar, Anderliga. Team Jumbo-Visma, die kommen nur zu viert an, aber sind trotzdem noch mit, wie viele Etappensiegen, keine Ahnung. Dritter wird Ineos. Dahinter sind noch Bora, Movistar, so gute Teams und dann einer von Age d'Isère. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt Age d'Isères Tour-Team nicht als so stark eingeschätzt, dass sie mit den ganz großen, die sehr aufs GC ausgerichteten Teams da mithalten können.
Ja gut, so stark also waren sie. Wahnsinn. So stark, muss man auch sagen. So stark waren sie im Grunde auch nicht. Es ist am Ende gut ausgegangen. Er hat einmal 6 Minuten 50 Zeit gut gemacht und bei seinem Etappensieg nach Tignes, darf man nicht vergessen, da werden sich jetzt alle wahnsinnig ärgern. Bora, Movistar, Astana, Cofidis, Education First, fast auch noch, weil du ihm einfach quasi 7 Minuten Zeit geschenkt hast. Er ist dann da reingerutscht und hat's gehalten. Das muss man ihm zugute halten, vor allem jetzt im Zeitfahren. Das hat mich am meisten überrascht, dass er so ein gutes Zeitfahren hinlegen konnte. Für seine Verhältnisse muss man natürlich klar sagen, der fährt da nicht um Etappensieg, war von vornherein klar. Aber jetzt hat er es geschafft, ist auf Platz 4 der Tour de France. Absolutes, fantastisches Ergebnis. Und Keldermann ist, glaube ich, auch wieder so ein Beweis dafür, dass es einfach nach 3 Wochen ist es ein Unterschied, ein Zeitfahren zu machen, als einfach frisch zu einem Zeitfahren anzutreten.
Plus, wir wissen ja, dass er beim ersten Zeitfahren wegen seines Sturzes noch Probleme hatte. Ich würde es nicht ausschließen, dass das vielleicht auch noch gestern oder also beim Zeitfahren einen kleinen Faktor gespielt hat. Da ist diese Tour einfach auch ein bisschen anders zu bewerten, weil einfach so viele Fahrer auch einfach gestürzt sind. Ja, das dazu. Aber da werden wir auch in unser Gesamt-Recap nochmal schauen.
Als Hinweis für die Tour de France vielleicht, dass man nach jeder Etappe, dass die Fahrer mal ankreuzen, wie schwer sie gestürzt sind. Von 10, 0, kein Sturz.
1 bis 10. Ja,
dass man das als Beobachter einordnen kann, weil es ist extrem schwierig. Man weiß einfach nicht, wie schwer sind die Verletzungen, wie sind sie eingeschränkt. Man hat da einfach keine Ahnung.
Sei ehrlich, du willst es nicht als Beobachter einordnen können, du willst es als Fantasy-Team-Mensch einordnen können, dass du weißt, wen machst du wann mich zum Kapitän oder wen droppst du wann. Schauen wir mal auf Fantasy. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe alles aufs Zeitfahren ausgelegt. Ich bin der klassische Fahrer, der Anfang der zweiten Woche merkt, okay, das GC kann ich abhaken, jetzt Vollgas auf Etappensieg. Und ich habe mir einfach nur eine Zeitfahrertruppe zusammengestellt. Mein Problem ist, ich habe auf den falschen Kapitän gesetzt. Ich dachte, Tadej macht ernst. Hat er auch Wout in meinem Team. Hätte ich ihn zum Kapitän gemacht, hätte ich die Etappe schon gewonnen. Zweite Fail. Ich habe mir am Tag vorher nochmal einen Wechsel gemacht. Hätte er mir Askren holen können, habe mir stattdessen Luzenko geholt. Großer Fehler. Und bin so nur Dritter im Etappenranking gewonnen. Insofern für mich natürlich auch eine absolut enttäuschende Tour. Gewonnen hat Cyclistar, hat auch eine lange Grußbotschaft geschickt. Wout macht den Unterschied, Real und in Fantasy. Ich feiere einen Etappensieg wie schon 2020. Mein Ziel Top 10 im GC erreicht, bin mehr als zufrieden. Allen eine schöne Paris-Ankunft, lasset die Sektgläser klirren. Danke an den einzig wahren Tourfunk, es zählt nur das Original. Danke für die netten Worte, Glückwunsch zur dadurch auch Top 10-Platzierung. Er ist tatsächlich Vierter. Er ist Vierter jetzt im Gesamtklassement,
das
ist stark.
Thomas, das ist nämlich genau der Unterschied. Für dich war es so ein bisschen der Stefan Küng-Moment heute.
Ja.
Und jetzt habe ich den Teamnamen schon wieder vergessen. Was sagst du denn nochmal?
Cyclistar.
Da war es eher der Bahrain-Moment. Einfach nochmal Etappensieg abgestaubt, gutes Ergebnis mit Peo Bilbao auf Platz 9 im Gesamtklassement, genau sowas.
Ja, so ungefähr. Aber er hat auch einfach Wort von Art zum Kapitän gemacht. Hätte ich auch machen sollen, dann hätte Fahrradkette. Phil bleibt weiter vorne und das ist vor allem wegen einer Person leider zu erklären, mitunter, und darüber müssen wir sprechen.
Les Explosifs et les Explosés.
Klarer Ausrutscher, Lukas Bergmann. Bergi, was hatten wir nicht erhofft, dass du die Podcast-Fahnen hochhältst, dass du im Gesamtklassement angreifen kannst, dass du vielleicht sogar den Gesamtsieg holen kannst. Und was macht er? Er vergisst, den Kapitän zu wechseln, hat Wout van Aert in seinem Team, hat Jonas Vingegaard in seinem Team und belässt es bei Mark Cavendish als Kapitän für das Zeitfahren. Hat es einfach vergessen. Sagen wir so, er ist das Wochenende auch verhindert, aus besonderem Grund. Er hätte schon mal dran denken können. Und da muss man einfach sagen, wenn man die Punkte, die ein Etappensieg damit mitgezählt hätte, noch mit reinrechnet, jetzt ist, glaube ich, 400 Punkte hinter Phil, hätte einfach Wout zu seinem Kapitän gemacht, wäre er auf jeden Fall auf Platz 2, vielleicht nochmal auf Platz 1 reingeschnuppert. So muss man sagen, ist die Hoffnung auf den Gesamtsieg am letzten Tage dahingegangen.
Ja, Cavendish ist aber 66. geworden, kann man ihm nicht vorwerfen.
Ja, absolut. Also ich meine, er hat auch noch 34 Punkte für Cavendish bekommen. Also ist ja nicht so, dass das komplett umsonst war.
Vor Oliver Nasen, vor Nils Polit, also ganz daneben lag er nicht.
Vor Chris Froome.
Ja.
Weit vor Chris Froome. Um ein tägliches Froome-Element auch noch mit reinzubringen.
Ich habe noch einen weiteren Ausreißer. Ich habe hier schon so oft Bradley Wiggins genannt und ich nenne ihn wieder als Ausreißer. Er hat wieder in seinem Podcast einfach ein paar Stories erzählt. Vor allem hat er mal eine erzählt, sein absichtlicher Sturz auf einer Sprintetappe. Er war wohl hinten im Feld und es gab vor ihm einen Sturz und er wäre aufgehalten worden. Und dann hat er und sein Teamkollege, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, vielleicht sogar Bernie Eisel, kann ich nicht mehr sagen, einfach mal reinhören in seinen Podcast, hat sich dann einfach entschieden, ganz sanft mitzustürzen, weil sie dann innerhalb der 3-Kilometer-Regel gestürzt wären und die gleiche Zeit bekommen haben. Also sind sie leicht in den Sturz reingefahren und sind mitgestürzt. Fantastisch.
Das würde ich gerne mal mir erklären lassen, wie so ein Profi so mit Absicht, aber nur leicht stürzt. Also wie, auf welche Seite legt man sich da? Ich würde mal behaupten, auf die linke. Also lässt sich links irgendwie vielleicht reinfallen, wie auch immer. Vielleicht klickst du vorher schon mal aus, dass du dich mit dem Fuß schon ein bisschen abstützen kannst, unauffällig. Ja, aber starke Story. Des Weiteren, ein Ausreißer, ganz klar, André Greipel. Der Gorilla hat nach dem Zeitfahren erklärt, er wird seine Karriere am Ende des Jahres beenden. Wir werden also in Paris die letzte Tour de France-Etappe von André Greipel sehen. Dadurch muss man eigentlich fast hoffen, dass er irgendwie den Mark Cavendish-Rekord nochmal anstellen kann, weil die Geschichte wäre jetzt fast noch schöner. Aber Stichwort hopfen, er hat einfach im Ziel von den Kollegen der ARD ein Bier gereicht bekommen und direkt weggeext. Sau stark. Es war nur 0-3, muss man dazu sagen. Wir in Bayern sind ja andere Größen gewohnt, aber stabiler Auftritt. Einfach vor laufender Kamera, ARD, Bier her, weg damit. Er kann es noch.
Er kann es noch. G kann es auch noch, hat direkt nach der Etappe einen dicken Burger gepostet. Ich vermute, das Bier hat auch nicht gefehlt. Thomas, du hast es schon bemängelt, aber so wie ich ihn kenne, stand es daneben. Und am nächsten Morgen schön Bagel mit Lachs und Rührei. Also auch großer Erfolg beim Essen. Lass uns noch das GC vollenden, damit wir es einmal zusammen haben. Keldermann auf 5, Enric Maas auf 6, Lutsenko auf 7, Guillaume Martin auf Platz 8, auch eine gute Leistung von ihm. Peyo Bilbao auf 9, Rigo auf 10 und David Gaudu ist im Grunde, ja, kann man auch nicht mehr dazu zählen. Im Grunde waren es nur 10, die es tatsächlich versucht haben, aufs Gesamtklassement zu gehen. Und diese 10 sind dann auch in den Top 10 gelandet.
Es ist tatsächlich krass, wie schnell. Ich müsste jetzt auch nochmal den Vergleich, das können wir im Gesamtrecap dann nochmal ansprechen, der letzten Jahre, wie groß da die Unterschiede waren. Aber dass du auf Platz 10 schon 18 Minuten Rückstand hast, erscheint mir erstmal viel. Also ist jetzt nicht, aber auch da wieder, es ist einfach zwischen Platz 1 und 2 schon 5 Minuten Unterschied. Wahrscheinlich kommt das alles daraus, wenn selbst Benno Körner auf Platz 4 schon 10 Minuten Rückstand hat. Das ist brutal. Aber das ist das Gesamtklassement der Tour. Wir werden jetzt in Paris nochmal schauen, wer holt sich das grüne Trikot, weil das ist noch nicht durch, würde ich behaupten. Ich sage jetzt mal klar, Kev müsste der klare Favorit sein, aber er hat nur 35 Punkte Vorsprung.
Man wird vor allem, glaube ich, morgen sehen.
Das ist natürlich die Frage, warte mal. Wenn er den Zwischensprint sich holt, hat er 20. Kann es sein, dass er nach dem Zwischensprint schon feststeht und quasi... Oder geht er voll auf Etappensieg? Nee, sie werden schon am Zwischensprint schauen, dass sie da schon mal ein paar Punkte holen, oder?
Ja, sie werden versuchen, direkt hinter Matthews im Zweifel zu bleiben, dass er da die Punkte mitnimmt und dann geht's.
Im Massensprint müsste er klarer Favorit sein, oder?
Ja, absolut. Es gibt nicht mehr ganz viele Sprinter, die dabei sind.
Ja.
Also es ist Kev, Philipsen
und Baut.
Baut, ja. Genau.
Ist so.
Das Ziel wurde ein bisschen
er hat angekündigt, dass er noch. Ganz kurz, er hat angekündigt, dass er sprinten wird, Wout van Aert.
Genau.
Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass am Ende ausgerechnet der Belgier Wout van Aert Kev den Rekord versaut.
Das hatte ich nicht für ausgeschlossen. Das Ziel wurde wohl ein bisschen nach hinten verlegt. Man wollte die Kurve, wir alle kennen diese Kurve, die letzte Kurve quasi vor der Einfahrt, die relativ hart sein kann und wo Sprintzüge schneiden können. Deshalb wurde das Ziel ein bisschen nach hinten verlegt, deshalb wurde die Kurve ein bisschen entschärft, aus meiner Sicht. Spricht aber dann eher sogar, glaube ich, für Cavendish, weil es nochmal mehr Sprintzug-Terrain dadurch wird. Wird man sehen, aber du hast recht, Greipel ist natürlich noch ein klassischer Sprinter und dann kommen schon die Leute, Laporte, Matthews, Colbrelli, die da.
Ja, am Ende muss man auch sagen, hat Mark Cavendish ja mehr Leute in seinem Sprintzug als Wout van Aert überhaupt noch Teamkollegen. Also, so ehrlich muss man dann auch sein. Ich glaube, Wout van Aert kann das, dass ich auch ohne den Zug, dass er sich einfach taktisch da gut hält, aber.
Mike Tornison ja, ist noch dabei, oder? Das,
der ist noch dabei, genau, ja.
Der wird ihm, aber ich denke mal, wird ihm versuchen zu helfen. Ja.
Klar. Aber normalerweise, wenn es läuft, macht sich De Koenig heute nochmal alles. Vielleicht darf Askren sich nach gestern nochmal ein bisschen ausruhen, aber du wirst auch Alaphilippe mit drin sind, der da viel arbeiten wird. Und
Askren wird sich auch nicht ausruhen. Das ist ein, also man hat das ja immer gesehen nach
jedem. Ist aber vielleicht schon nicht mehr ganz so frisch. Also ich glaube, andere haben sich beim Zeitfahren gestern mehr geschont als Askren. Aber ja.
Ja, der ist so stark. Und man hat es nach jedem Sieg von Cavendish gesehen. Ein Sieg von Cavendish, das war ein Teamerfolg. Also wie die alle zusammen gefeiert haben, das wird man jetzt wieder sehen. Ballerini wird seinen Teil leisten. Also da wird's zur Sache gehen. Eine Frage habe ich noch für dich. Philipsen, was ist seine beste Taktik? Wieder am Hinterrad von Cavendish bleiben oder müssen sie selber anfahren?
Ja, sie haben auch nicht mehr so viele, ne, die da wirklich so mithalten können. Also ich glaube tatsächlich, dass es so sein wird wie bei den letzten Massensprints, dass sich viele Leute um das Hinterrad von Mark Cavendish schlagen. Und genau darum wird's gehen.
Ich bin der Überlegung, ob Philipsen, also ich glaube, er kommt nicht vorbei. Man hat es jetzt gesehen, wenn Cavendish gut reingefahren wird, kommt er nicht ganz vorbei an ihm. Ob sie mit Jonas Rickard am Hinterrad von, also Jonas Rickard ist der Anfahrer von Jasper Philipsen, Jonas Rickard am Hinterrad von Cavendish und dann muss er rauskommen und Philipsen quasi selber erstmal noch ein Stück auf die gleiche Höhe zumindest bringen und dann
entsprechend. Habe ich genau diese Taktik, werden einige versuchen. Also ich denke, auch die Taktik wirst du auch bei Israel zum Beispiel sehen, wenn die jetzt nochmal vielleicht, ich hoffe echt, dass es da jetzt nochmal gut läuft zum Abschluss und Greipel da zumindest nochmal eine gute Top 10, vielleicht Top 5 Platzierung sich irgendwie rausfahren kann. Aber genau um dieses, die Anfahrer, also ich glaube Rick und Rickard am Hinterrad von Mark Cavendish könnte zum Beispiel sein.
Das ist ein guter Name.
Sehr, sehr schwierig.
Rick Rickard, ja. Ja. Was ist dein Tipp für heute?
Ich sag Wout. Ohne Scheiß. Ich glaube, er hat tatsächlich, jetzt haben sich alle schon so sehr auf dieses Mark Cavendish wird's machen und ja, den Rekord. Jetzt hat er es am Freitag nicht geschafft, dafür macht er es am Sonntag und ich glaube, ich habe gestern nochmal auch die Bilder von Eddie Merckx und Wout van Aert gesehen. Ich glaube, Eddie wird ihm da nochmal was ins Auge geflüstert kommen. Hier eine Flasche Garagenwein auf mich, wenn du ihn schlägst morgen.
Ich tippe auf Jasper Philipsen.
Tatsächlich?
Ja, ich glaube,
nein.
Ja, man muss ja jetzt auch man muss sich ja hier auch mal ein bisschen auf dem Fenster lehnen. Ich habe so viele Tipps abgegeben. Einer war richtig, glaube ich, über die ganze Tour de France.
Du hast Mohoric.
Mohoric
habe ich richtig. Das war sehr stark.
Ja.
Das war sehr stark.
Ja, kann man einfach sagen, auch, keine Ahnung, wie viele Etappen ich hier aufgenommen habe, 15 oder so. Irgendwann mal blindes Huhn auch mal ein Korn. Deshalb morgen Philipsen, morgen sehe ich schon, wir nehmen ja heute auf, also heute ist auch die Etappe, Philipsen und werden wir sehen, wer recht behält. Und wir hören uns morgen wieder zum großen, oder heute Abend, wir wissen noch gar nicht, wann wir aufnehmen. Auf jeden Fall wird es einen großen Tour-Recap geben. Wir schauen nochmal auf alles zurück, natürlich auf die Etappe von heute. Küren den Fantasy-Sieger, der noch nicht ganz feststeht, aber die Chancen stehen gut und hören uns dann. Macht's gut.
What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.